Wir sind alle im Basketball-Fieber. Natürlich wir auch vom Podcast Talking Basketball. Hier ist Olli D. und hier ist Stefan K. Na, zitterst du schon, schwitzt du schon so vor der Basketball-WM, Stefan?
Nein, warum sollte ich das?
Hast du kein Basketball-Fieber?
Nein, also ich freue mich riesig auf die Spiele, aber mit Fieber würde ich meinen Zustand nicht umschreiben. Aber es ist eine große Vorfreude bei mir da auf dieses Turnier, ja.
Weil wir alle hoffen und glauben und denken, dass die deutsche Nationalmannschaft sehr erfolgreich dieses Turnier bestreiten kann.
Ja? Ja, ich denke, da sind Medaillenchancen da. Das ist sicherlich nicht gegeben. Aber diese Mannschaft könnte, wenn es gut läuft, am Ende wie letztes Jahr bei der Heim-EM auch wieder Edelmetall mit nach Hause nehmen.
Bevor wir auf unseren Gast kommen, eben kurz dazu. Ich habe gestern mal mit Robin Benzing gesprochen, ehemaliger Mannschaftskapitän, und der hat gesagt, die Deutschen kommen ins WM-Finale. Nur mal so.
Ne? Ja, mag
ich find's nicht ja sein.
Ich find's ja, nicht aber, schlimm. Aber wir können ja einen prima Bogen zu unserem Gast schlagen, weil unser Gast hat nämlich zweimal bei internationalen Turnieren Edelmetall gewonnen. Hm. Unter anderem in Indianapolis 2002 Bronze und hat da als junger Spieler ein, ja, man kann es nicht anders sagen, Wahnsinnsturnier hingelegt. Oh, okay. Ich glaube, jetzt die meisten Basketball-Freaks wissen jetzt schon, um wen es sich handeln könnte. Es ist ein Berliner Junge, der mittlerweile sein Wissen an die Jugend weitergibt. Darüber reden wir nachher auch. Ja, Olli, hast du noch irgendwas, was man so als kleinen Hinweise geben könnte?
Ja, vielleicht, wenn ich ihn heute sehe, könnte ich mir nicht vorstellen, dass er früher im Fokus stand mit seinen Frisuren. Weil heute hat er keine mehr. Nur mal so, ne?
Der war gut, ja.
Aber jetzt kommt die Frage aller Fragen, Stefan, jetzt bist du dran.
Genau. Lieber Gast, hast du einen zweiten und vielleicht auch noch einen dritten Vornamen?
Ja.
Dann verrat uns die.
Der zweite ist Edward und der dritte Ongariemine.
So.
Ojemine. Ja. Genau, das war immer die Verwechslung. Ojemine. Ja.
Ja,
und Engimisan Edward Ongariemine.
Genau. So, und dein Vater war Nigerianer oder ist Nigerianer. Hat der sich bei der Namensauswahl so radikal gegen deine finnische Mutter durchgesetzt oder wie ist das gekommen?
Ja, auf jeden Fall. Das war der, also da hat die gar keine Chance gehabt. Das war von Anfang an klar. Für die war ich ein Prinz und da hat mein Vater sichergestellt, dass er den auch benennen darf, den Prinzen.
Prinz Misa, klingt auch schön.
Ja.
Misa, eine Frage. Was war das letzte Spiel, das letzte Lied, was du auf deiner Gitarre gespielt hast? Oder hast du gar keine Gitarre mehr?
Doch. Das letzte Lied aktuell. Ich spiele in letzter Zeit gerne so irgendwelche Hip-Hop-Songs nach. Ich überlege gerade, von Sleepy Hollow 2055. Das ist einfach so ein Hip-Hop-Song und da läuft im Hintergrund so ein Gitarren-Lick und den habe ich gespielt, den habe ich nachgespielt, ja.
Ich habe nämlich gelesen in meinem Interview, was uralt war, dass du, wenn es dir nicht so gut ging, auch immer gerne die Gitarre genommen hast. Spielst du noch häufig, jetzt nicht, weil es dir schlecht ging, sondern überhaupt, ist das für dich so eine Ablenkung?
Tatsächlich, das fing damals an, also ich bin spät zur Gitarre gekommen. Also ich habe erst mit 27, 28, also fast schon zum Ende meiner Karriere eigentlich, war in der Zeit in einer langen Reha-Phase. Und es war schwierige Zeit und durch Zufall bin ich durch meinen damaligen Homie zum Gitarrespielen gekommen. Der hatte eine Gitarre dabei gehabt und ich fand das richtig cool und kannte den halt schon aus der Jugend. Musik war immer schon für den Thema. Der hat alle Instrumente gespielt, der hat gerappt, der hat ein bisschen gesungen und so. Und so kam das, dass ich schon früh eigentlich einen Kontakt hatte, aber eigentlich nie so Zeit oder ja, so wirklich Lust gehabt hat, irgendwie jetzt mit Musik irgendwie was zu machen. Und da hatte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, da war Basketball gerade dann nicht so aktuell. Und ich habe dann tatsächlich gemerkt, so, dass es irgendwie so ein bisschen mir was Therapeutisches gibt. Dieses Lernen, das neue Instrument lernen, Akkorde lernen, Musik an sich und dann den Aspekt, dass man sich damit auch noch, tschüss, mach's gut, sich so kreativ, so frei entfalten kann, das hat mich sehr angetan. Und seitdem ist die Gitarre ja immer so ein Stück weit zum Begleiter. Ja, also ich, letzter Zeit ist weniger, ist nicht mehr so viel. Es ist immer so in Phasen. Also es ist wirklich so, am Anfang war ich einfach froh, dass ich es überhaupt gelernt habe irgendwie. Und dann habe ich so ein bisschen ausprobiert und habe dann auch Studio-Sessions gemacht und so mit anderen Musikern auch getroffen viel. Aber von der Zeit her ist da jetzt wenig übrig. Und so, also ich habe meine Gitarren hier und dann ein, zweimal die Woche oder so klimper ich noch ein bisschen rum. Das kriege ich noch hin.
Ja, du
Cool.
hast jetzt gerade gesagt, Musik, so eine zweite Leidenschaft. In der Nationalmannschaft warst du immer so ein bisschen auch ein guter Spezi von Nino Garris,
Ja.
der ja auch Musik gemacht hat. Der ist
Auf jeden Fall.
ja auch irgendwo mal auf einer Platte mit aufgetreten. War das so ein Bindeglied zwischen euch beiden auch?
Die Musik meinst du? Ja,
Ja.
definitiv. Definitiv. Also jetzt kommen die Erinnerungen hoch. Ja, wir waren ja Roommates in der Nationalmannschaft. Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Wir hatten den gleichen Musikstil gehabt. Wir haben uns ausgetauscht. Nino hat gesungen. Damals habe ich noch nicht die Gitarre gespielt, aber danach unserer Karriere. Wir sind bis heute noch im Kontakt. War es tatsächlich so, dass wir uns auch ein, zwei Mal auch im Studio getroffen haben und dann haben wir so ein bisschen Musik gemacht. Wir haben ein, zwei Sachen aufgenommen. Und das war schon von Day One unser Ding. Also Musik hat uns definitiv. Aber ich fand auch damals extrem, ich konnte Basketball von Musik kaum unterscheiden. Also das lief so ineinander. Das war, ja, so das eine oder das andere, es ging nicht irgendwie. So Warm-up vorm Training oder vorm Spiel, da musste die Musik laufen in der Umkleidekabine. Das war immer so. Das Musik war ganz, ganz wichtig. Also beim Basketball. Und mit Nino hast du dann jemanden gehabt, der dann auch noch die gleiche Musikrichtung und das war schon cool.
Was eine
Basketball ist
hervorragende
Jazz, hat Holger
Erfahrung.
mal gesagt. Unterschreibst du das?
Ja, hat er recht. Ja, weil ich glaube, was er meint, wenn er mit Jazz anspricht, dass so diese Rhythm and Flow und dass man immer wieder halt so rausbrechen kann, sein eigenes Ding machen kann, also was immer nicht ganz so konform ist, aber man findet immer wieder so den Weg zurück und so sehe ich Basketball auch, ja, definitiv.
Und so hast du ja Basketball letztendlich auch gespielt.
Ja, so habe ich Basketball auch gespielt.
Du hast ja eine
War nicht
ziemlich
immer
aufregende.
einfach zu meiner Zeit, aber so habe ich definitiv gespielt.
Du hast eine ziemlich aufregende Vita-Achterbahn. Was ist der Song deines Lebens?
Boah, der Song meines Lebens. Mann, das ist zu viel. Das wüsste ich jetzt nicht. Viele Songs haben tatsächlich so Momente, also das emotional packt mich das dann sofort da wieder hin und das hat dann irgendwie auch so einen tiefen, so einen Eindruck. Aber ein Song, boah, nee. Ich würde vielleicht einen Künstler sagen,
Ja.
außer halt jetzt meine Kindheit und Jugend, so halt das junge Erwachsensein, so die ersten Jahre als Basketballer, weg von zu Hause und so. Das war Lil Wayne damals. Der hat damals einen unglaublichen Run gehabt im Hip-Hop. Der hat sehr viel Musik gemacht, sehr viele Features, Mixtapes, Alben. Also der war wirklich, und mit dem habe ich mich sehr viel auseinandergesetzt. Also seine Musik hat mich wirklich, gerade auch in meinen Jahren in Italien und Griechenland, hat mich seine Musik sehr begleitet damals. Und da würde ich sagen, so das ist vielleicht so der, mit dem ich irgendwie Musik am meisten verbinde, zu der Zeit. Aber auf ein Song, das kriege ich nicht hin. Da gab es zu viele für.
Jetzt sind wir nicht beim Musikpodcast, aber eine Frage habe ich noch. Gab es denn irgendwie
Ja.
bei der WM 2002 irgendwie den Special Song in der Kabine, der dann rauf und runter gespielt wurde, als ihr gewonnen habt? Heute machen sie, glaube ich, Schlager,
Oh.
Ballermann-Songs, wenn es gewonnen wurde, weiß ich nicht. Aber gab es damals irgendwas?
Nicht, dass ich mich jetzt erinnern kann, dass ich jetzt einen Song habe, den wir irgendwie alle gehört haben, aber was wir damals alle gemacht haben, oder besser gesagt, Marco und Dirk haben es so ein bisschen angeführt. Wir waren halt so ein bisschen wie Fußballer. Wir haben dann im Bus dann gesungen. Und es gab dann immer so bestimmte, ich weiß nicht, wie man diese Songs nennt, aber die du dann so bei Fußballspielen dann hörst. So irgendwelche Reime, die manchmal dumm, manchmal lustig sind. Und dann, du singst halt auch nicht richtig, es ist mehr daran kann ich mich erinnern. Dafür waren wir sehr, sehr bekannt. Und dann als Team, dann bist du natürlich auch mittendrin, machst mit. Und das war ganz extrem im Bus und auch in den Umkleidekabinen. Aber jetzt, ich kann mich nicht mehr erinnern, was die Songs waren.
Du bist in Berlin geboren, wir haben es schon gesagt, finnische Mutter, nigerianischer Vater. Inwieweit haben diese drei unterschiedlichen Kulturen dich geprägt?
Total. Also ich muss sagen, vielleicht auf der Strecke ist so ein bisschen die finnische Kultur untergegangen. Ich muss dazu auch sagen, meine Mom ist schwedische Finn. Also sie kommt zwar aus Schweden, aus Finnland, aus einem Teil, eine schwedische Minderheit. Also eigentlich ihre Muttersprache ist Schwedisch. Und so unser kultureller Einfluss, würde ich sagen, mütterlicherseits ist auch eher Schwedisch als Finnisch. Aber in Berlin aufwachsend war es halt sehr afrikanisch. Also die nigerianische Seite kam wirklich sehr stark durch. Wir haben nigerianisch gegessen, Musik, Sprache. Und dann erst dann halt mit der Kita und mit der Schulzeit fing es dann an, dass man dann auch dann in die deutsche Kultur dann eintritt und näher kommt. Dann habe ich damals in der ersten, zweiten, dritten Klasse meinen besten Freund gehabt. Das war dann mein erster deutscher Freund und so konnte ich dann auch ein bisschen sehen, wie das bei denen zu Hause ist. Das habe ich schon gemerkt, dass da gibt es definitiv einen Unterschied. Ja, wir essen zu Hause mit Händen und die Klassenkameraden essen mit Besteck. Und als ich dann früh mit dem Sport angefangen habe, fand ich, hat sich das alles immer so ein bisschen vermischt und zerlaufen so. Aber das, was am stärksten für mich immer durchgedrungen ist, war wirklich die nigerianische Kultur, also das, was mein Vater halt, Rituale, die wir hatten, Bräuche, ja, bis zum Essen, das war doch sehr, sehr afrikanisch.
Jetzt hast du gesagt, bist dann mit einem Klassenkameraden in Kontakt gekommen und der Sport. So, jetzt ist es aber so, als du 6 warst, wurdest du diagnostiziert mit, ich glaube, Plattfüßen, was jetzt nicht das Allerschlimmste ist, aber glaube ich auch eine Rückgratverkrümmung. Ist das richtig?
Ja, was war angehende Skoliose hieß es, glaube ich, damals. Also ich glaube, es war diese Schuluntersuchung oder diese Sportmediz irgendwo irgendeine sportmedizinische Untersuchung oder sowas war das. Und da bin ich komplett durchgefallen. Und es war sehr enttäuschend. Ich bin dann nach Hause und habe es auch damals noch nicht so richtig verstanden, weil ich schon sehr aktiv war und ich habe mich wirklich schnell und sportlich und fit und flink gefühlt. Ich konnte viele Sachen machen und so. Und das hat mich echt gedrosselt. Und die haben mir halt damals gesagt, dass ich aufpassen muss und dass eigentlich Sport nicht gut für mich wäre. Und ja, das waren so die ersten Erfahrungen, so Schule, Sport und welche Richtung wird das jetzt so einschlagen.
Aber was hat dir dann in so jungen Jahren, du warst ja ein Kind, im Prinzip so die Stärke gegeben, deinen Traum, den du hattest, trotzdem so konsequent zu verfolgen, wie du es gemacht hast?
Weil mit 6 hatte ich wahrscheinlich noch nicht den Traum gehabt, aber mit 6 war ich schon so, ich habe das gemacht, worauf ich Lust hatte. Es waren dann oft halt Sachen, die man vielleicht dann als Kind in dem Alter vielleicht nicht machen sollte oder die mit Risiko und Gefahr viel zu tun hatten. Aber ich war halt wirklich draußen. Ich habe wirklich alles gemacht und dann fing es mit dem Fußball an, dann war ich von beiden Sportarten total angetan. Und mit dem Basketball kam ich eigentlich ganz zum Schluss erst. Also ich habe vorher schon fast alles andere so auf der Straße gemacht, außer Basketball. Dann war ich richtig gut im Leichtathletik und dadurch bin ich erst zum Basketball gekommen. Also das Träumen fing, glaube ich, erst so mit 9, 10 an, würde ich sagen. Vorher war es einfach, ich mache das einfach. Also wenn ich das machen möchte und ich will jetzt Baum hochklettern und darunter springen, dann mache ich das. Und manchmal ist es gut gegangen, manchmal nicht, aber das hat mich irgendwie nie irgendwie entmutigt. Ich habe es dann trotzdem gemacht. Also das fand ich als Kind, das war ziemlich schwer, mir das zu sagen, dass ich irgendwas nicht machen darf oder nicht kann.
Wo
Ganz
sah denn
bizarr,
der
genau, ja.
Arzt, das mögliche Problem, dass er dir gesagt hat, nee, Sport ist nicht dein Ding? Was hätte denn passieren können?
Das war, ich glaube einfach, ich hatte damals extreme X-Beine gehabt, Plattfüße. Und dann hatte ich halt so diese Rückenskoliose oder was auch immer. Ich glaube, und dann diese langen Arme. Ich glaube, das war einfach bei der Untersuchung, ich bin da einfach komplett durchgefallen. Also ich weiß nicht, was, ich kann mich auch nicht mehr erinnern, was die mir jetzt, ob die mir jetzt Physiotherapie empfohlen haben oder so. Aber das war schon, der hat mich halt total gebremst und das war total schockierend, so, weil ich nicht, das nicht verstehen konnte. Normalerweise, wenn du beim Arzt bist oder so, oder du gehst zum Arzt, wenn du krank bist oder bist umgeknickt, du hast einen gebrochenen Arm oder sowas. Ich hatte das hatte ich ja nicht gehabt. Ich hatte ja keine Beschwerden. Ja, und deswegen war das, ja, ich weiß, ich habe dann auch Einlagen bekommen und so und ich habe alle möglichen Sachen dann auch gemacht, Gymnastik und da und auch mal Therapie bekommen und so, gar keine Frage. Aber ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass ich eingeschränkt bin oder dass ich Sachen nicht machen kann. Aber mein Körper sah halt nicht dementsprechend aus. Und das war dann wahrscheinlich dann, ja, ich weiß es nicht. Also es war wirklich, ich kann mich einfach erinnern, dass das total, war total der krasse Moment. Ich war so, wie, hä, ich darf keinen Sport machen, ich sollte keinen Sport machen, sondern ich bin auch total gut im Sport und bin nach Hause, ich war total frustriert und habe geweint und so und mein Dad dann, mach dir keine Sorgen. Und dann war das dann auch irgendwie erledigt. Klar habe ich gemerkt natürlich, dann als der mit dem Sport richtig losging, dass ich war schon jemand, der auch schon früh dann Verletzungen hatte. Und ich glaube, ich habe mit 14 oder 15 hatte ich auch schon meine erste Knie-OP gehabt und so. Vielleicht würde man heute das nicht mehr so machen. Aber damals zu der Zeit war es schon so, oh wow, okay, 14, 15. Hast du jetzt erstmal ein paar Monate Saisonpause und du bist dann mit Krücken und du hast schon deine erste OP hinter dir und so. Ja, aber also für mich gab es da nichts anderes. Das war einfach, das gehört einfach dazu.
Hast du gesagt, du hast einige Sportarten ausprobiert? Nicht nur einige, wahrscheinlich sogar sehr viele. Warum bist du
Ja.
denn beim Basketball hängen geblieben? Warum hat dich Basketball so geflasht?
Aber wenn ich das wüsste, ich weiß es ehrlich nicht. Und zwar die meisten, die ich kenne oder mit denen ich groß geworden bin, da war das wirklich so, die haben Basketball im Fernsehen geguckt oder die sind irgendwo mal vorbeigefahren und haben Leute auf dem Freiplatz spielen sehen und haben das mal angeguckt und die waren irgendwie im Urlaub und da gab es einen Basketballkorb und irgendwie so, bei allen fängt es irgendwie so an. Und bei mir, ich wurde dahin geschickt. Mein Leichtathletiktrainer meinte zu meinen Eltern, ja, Sohn hat zu viel Energie. Vielleicht sollte man mal probieren, nochmal eine Ausgleichssportart, das würde ihnen wahrscheinlich gut tun. Und der Verein hatte damals eine Basketballabteilung gehabt. Und dann haben die mich einfach dahin geschickt, weil ich war halt athletisch und ich war halt gut im Leichtathletik. Und dann kann ich mich noch erinnern, mein allererstes Training, war ich mit älteren Kids in einer älteren Gruppe, weil ich glaube, in meinem Jahrgang gab es noch kein Team oder so. Und das Warm-up, die müssen so um den Court laufen und immer der Letzte muss sozusagen den Ersten einholen. Und dann, als ich dann dran war, als Letzter den Ersten einzuholen, habe ich den Ersten eingeholt und alle anderen überholt, weil ich nicht aufgehört habe zu laufen. Und dann haben sich die Spieler so ein bisschen beschwert, hey, das ist doch nur Warm-up und so. Und das ist meine erste Erinnerung an ein Basketballtraining. Ja, es ist einfach da, ich bin einfach allen davongelaufen und ich kann mich noch gar nicht mehr erinnern, wie das anfing, dass ich jetzt meine Skills bekommen habe oder so. Aber der Moment, wo ich geflasht war von Basketball, also ich wusste, okay, das ist die krasseste Sportart, das kam erst 1 oder 2 Jahre später, wo ich dann im Kader gekommen bin. Da hat mein damaliger Kadertrainer hatte mir ein VHS-Tape gegeben von den Finals, Lakers gegen die Bulls. Und das war das erste Mal, wo ich Michael Jordan gesehen habe. Und es war so ein altes Tape, so verkrisselt, nicht die beste Aufnahme. Ich weiß auch nicht mehr, welches Spiel es war, ob das Game One oder Game 4 oder 3 war. Es war auf jeden Fall in L.A. Jordan hatte halt seine schwarzen Fünfer angehabt und rote Bulls-Trikot. Und es war einfach, das war crazy für mich, ihn zu sehen. Und ich so, wow. Da war ich das erste Mal wirklich geflasht. Und alles andere war vorher wirklich nur spielen. Und dann kam halt die Idee so, hey, cool, es gibt ja auch NBA und wie machen die das? Und dann habe ich mir halt auch dann angefangen, dann über die Jahre als Kind dann einfach super viel anzuschauen und abzugucken. Es gab halt nicht so wie heute die Möglichkeit. Wir hatten dann ein paar Turniere im Sommer gehabt und dann, wenn du gewonnen hast, dann hast du so ein Mixtape, Power S, so ein irgendwann NBA Jam oder Michael Jordan, Come Fly With Me oder ich habe die alle runter und so bin ich eigentlich Basketballfan geworden. Also ich habe erst gespielt, ohne irgendwie einen guten Basketballspieler zu kennen oder so. Und dann ein paar Jahre später habe ich dann halt wirklich dann NBA und dann war es, das war dann, that was it. NBA hat mich total angetan. Heute auch noch.
Du hast dich ja dann phänomenal entwickelt und ich sag mal, spätestens, wirklich allerspätestens mit dem Albert-Schweitzer-Turnier 2000 warst du ja, glaube
Ja.
ich, auch international ein Begriff.
Ja.
Dann kam diese Situation, du warst in Berlin unter Vertrag, Bologna hatte Interesse und dann fing dieser Hickhack an, wo du nicht rauskamst. Dann kam noch die Knieverletzung dazu.
Ja.
Würdest du im Nachhinein
Oh.
sagen, die schwerste Zeit deines Lebens? Sportlich gesehen?
Ja, auch. Also ich hab verschiedene so Phasen gehabt und schwierige Zeiten, aber was so meine Karriere betrifft, ja, weil das war kurz bevor es so wirklich losging und hatte ich so das Gefühl, gibt bei mir schon so viele Komplikationen, ja, Spielberechtigung. Also es waren einfach so viele Sachen, die von Anfang an total schiefgelaufen sind. Ja, ich bin dann aus Berlin weg und dann hatte ich keine, wie nennt man das, ja, diese Clearance, also diese Spielerfreigabe,
Freigabe.
genau, diese Freigabe und monatelang keine Freigabe bekommen, die Teams verhandeln und dann verletze ich mich und habe dann meinen Meniskus gehabt. Es war, also mein erstes Profi-Jahr war, ja, hast du recht, das war grausam. Das war sehr, sehr hart. Und dann, ich bin dann nach dem Winter, also nach dem Weihnachtsbreak, bin ich dann auch zurück nach Berlin gekommen. Und dann war ich dann erstmal ein paar Monate ohne Verein, ohne wirklich jetzt zu wissen, wie das weitergeht, auch mit meiner Gesundheit und so. Also da hing ich echt in der Luft in meinem ersten Jahr. Das war schon kein einfacher Start ins Profi-Sein.
Stimmt es, dass du wegen des Wechsels nach Bologna die Schule abgebrochen hast?
Ja, das ist richtig. Ich habe in den ersten Monaten bin ich in Bologna auch noch zur Schule gegangen. Ich hatte Ziel gehabt, das war auch Teil des Programms, dass ich dort weiterhin zur Schule gehe. Aber dadurch, dass ich halt nie so wirklich da im Verein angekommen bin, bin ich dann halt, ja, nach den Weihnachtsferien bin ich dann zurück nach Berlin und habe dann auch alles dort abgebrochen. Und es war dann für mich dann, okay, dann Schule ist jetzt dann. Jetzt müssen wir gucken, jetzt, dass wir jetzt hier irgendwo unterkommen, ich muss wieder fit werden. Und dann wurde ich auch wieder fit und dann fing die Reise halt an. Habe mich dann für verschiedene Teams dann beworben, vorgestellt, Tryouts gemacht. Ich war überall. In Spanien, in Griechenland, in Italien. Und es war so eine richtige, mitten in der Saison. Teams haben mich dann wieder eingeladen, dann hier 2 Stunden Training mit der Mannschaft, aber das darf keiner wissen, wir sind mitten in der Saison. Es war wirklich, ey, meine erste Saison war horrible. Ja, und dann bin ich bei Olympiakos gelandet. Dort Training gemacht, die waren total begeistert, ich habe mich dort total wohl gefühlt. Teammates kamen gleich zu mir an und so, und war ich so, ey, cool. Hier für das Team möchte ich spielen und so. Und zurück nach Hause, dann weiß ich, eine Woche oder so, habe ich dann gewartet. Und dann haben die mich gesigned. Muss ich noch, wo ich gar nicht spielberechtigt bin, ich noch in der Saison dann noch hin und habe dann den Rest der Saison da noch mitgemacht und mittrainiert. Und dann im nächsten Sommer, also nach der Saisonpause, ging es dann für mich dann los. Aber es war wirklich ein Jahr. Erstmal finden und erstmal, also alles das, was so einem Profi, was so beim Profi schieflaufen kann, im ersten Jahr ist bei mir schiefgelaufen. Also Vereins, vertragliche Situation, Spielerberechtigung, dann Verletzung, neues Team suchen, all das, was Part of the Business ist, definitiv. Aber ich habe das im Prinzip mit 17, 18 Jahren musste ich das dann schon die Kehrseite davon dann halt schon widerfahren. Das war nicht einfach, definitiv.
Du hast ja alles da auf die Profikarriere gesetzt, auch wenn du die Schule abbrichst, jetzt in deinem hohen Alter,
Ja.
wenn du zurückblickst und du hast mit Jugendlichen zu tun. Da haben wir die schöne Klammer mit heute, wo du mit Jungs sprichst. Würdest du es wieder tun? Sagen, oh, Schule beendet? Oder ist es wichtig,
Nee,
Plan B zu haben?
ja, definitiv. Ich finde, es ist in erster Linie auch immer die Situation. Damals, mein Plan war eigentlich, aufs College zu gehen. Ich hatte nach dem Albert Schweitzer Turnier und dem ganzen Hype, wo das dann alles losging und so, war ich halt schon bei Alba Berlin im Programm drinne. Ich habe halt mit denen halt schon trainiert und so. Und die Amis von denen, ob es jetzt in meiner Alexis war oder wer auch immer, haben mich immer dazu ermuntert, hey, du solltest mal dir die College-Programme angucken und so. Ich glaube, du würdest da richtig reinpassen, so dein Spielstil und deine Athletik. Das wäre ganz gut. Das kann ich mich erinnern, das ging damals rauf und runter. Und dann hat, wie heißt das nochmal, wie heißt der Point Guard von den New York Knicks? Na, aktuell, wisst ihr das? NBA. Der spielt jetzt auch gerade für die USA-Nationalmannschaft.
Du meinst Brunson?
Brunson, genau. Rick Brunson, sein Vater. Der war damals bei den Bulls, wollte ich sagen, bei Alba Berlin. Und der hat mir so ein paar College-Dinger vermittelt. Unter anderem Georgetown hat sie mich in Kontakt gebracht. Und ich war halt wirklich so, hey, das wäre cool, wenn das klappen würde, wenn ich irgendwie aufs College gehen könnte. Und das lief zeitgleich mit, okay, du bist aber jetzt schon, hast jetzt schon Profi, du hast jetzt hier Angebote aus Teams aus Europa, du spielst jetzt bei einem professionellen Team. Und damals war das mit den Regularen ein bisschen schwierig. Also ich war eigentlich schon mit 16 schon Profi, das hätte eigentlich gar nicht geklappt, eine College-Karriere dann noch einzuschlagen. Aber von der Idee her war das definitiv das. Und ja, dann kam halt die Situation mit Alba. Und als ich dann von Berlin weg bin und dann wirklich gewusst habe, okay, ich habe jetzt hier wirklich die Möglichkeit, jetzt Profi zu werden, dann bin ich denen auch nachgegangen. Und dann war dann Schule für mich, das hat sich dann erledigt. Aber im Nachhinein, ich habe es gesehen, bei einigen Spielern, auch in meiner Zeit, die haben sich immer so ein bisschen was freigehalten oder immer so eine Art Plan B offen gehalten. Ich kann mich erinnern, Jan Jagler damals, als wir im Sommer mit der Nationalmannschaft unterwegs waren, der hat seine Credits aus seinen College-Jahren hat er nachgeholt, also er hat wirklich seinen Abschluss dann noch hinbekommen und es hat immer so Stück für Stück gemacht und irgendwann, glaube ich, zum Ende der Karriere ist er dann graduated und macht jetzt auch da sein Ding. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich das damals nicht gehabt hätte. Also bei mir war wirklich damals Basketball, NBA, NBA, NBA. Und ich konnte mich für nichts anderes irgendwie interessieren oder motivieren. Das kam wirklich erst später. Es fing also mit 27, 28 dann an. Okay, was gibt es hier noch hier draus und so. Und dann man sieht dann, die Homies, die werden ja auch groß und in welche Bereiche und Felder die halt reingehen und so. Und das eröffnet dann ein bisschen einem den Horizont. Aber das hat mir damals gefehlt. Also dieses auch im Business-Aspekt vom Sport als Profi, auch das viel mehr wahrzunehmen und auch viel besser zu verstehen. Ich habe das Gefühl, so dass das die Spieler heute viel besser machen, viel besser auch rüberkommen und sich dadurch auch viel bessere so Möglichkeiten ja, erarbeiten, erspielen oder haben, weil die einfach auch ganz anders damit umgehen. Das war zu meiner Zeit war das fast schon ein Tabuthema. Ja? Du hast wirklich nicht über solche Sachen gesprochen, so auch Vertrag. Ich wusste nie, wer in meinem Team was für einen Vertrag hat oder du hast einfach über solche Dinge, war ganz komisch. Auch hier in Deutschland besonders oder in der Nationalmannschaft. Da gab es dann wenige oder untereinander vielleicht, aber es war nie so, dass man sich da jetzt wirklich so ausgetauscht hat. Und da denke ich so, das wäre cool, wenn das damals anders gewesen wäre. Oder wenn ich damals ein besseres Verständnis dafür gehabt hätte und man damit auch ja, auf mich auf mich zugeht und das so ein bisschen, damals war alles irgendwie versteckt. So, du musstest so herausfinden, was der andere macht abseits des Basketballs. Und da habe ich das Gefühl, dass das jetzt ein bisschen anders ist.
Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Das ist der Online-Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles, was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt. Schuhe, Trikots oder die Ausstattung für Training, Spiel und Freizeit, einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation wie wir freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TALKINGBASKETBALL-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei WePlay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
Du hast gesagt, du warst sehr eng auf die NBA fokussiert. Zu welchem Zeitpunkt warst du aus deiner Sicht am nächsten dran, den Sprung zu schaffen?
Ich glaube, ich kann mich erinnern, ich hatte einen Sommer, ich glaube, das, also auf jeden Fall Early Entry. Also ich glaube, als Draft bist du, glaube ich, mit 22 wirst du eligible. Und ich hatte mit 18, habe ich nach dem Albert Schweitzer habe ich das erste Mal halt so ein bisschen Exposure bekommen. Und dann habe ich da kurze Zeit später dann auch meinen damaligen Agenten dann kennengelernt. Und als das dann mit ihm losging, hatte ich meine ersten Workouts für NBA-Teams gehabt. Und dann bin ich im Sommer hier, habe ich darauf vorbereitet. Und dann 2 Tage, bevor ich rüberfliegen musste, bin ich dann im Open Gym umgeknickt. Und dann war es, der Sommer hat sich dann erledigt. Da sollte ich sozusagen auf Tour gehen, mich dort halt bei den NBA-Teams vorstellen. Und ich glaube, das wäre zu einem Zeitpunkt gewesen, wo halt gerade dieser Hype halt losging, aber ich noch sehr, sehr jung war, 18, 19, glaube ich, dass ich da, glaube ich, die besten Chancen gehabt hätte. Vom Gefühl her, was wie ich mich damals eingeschätzt habe. Und dann später kam dann tatsächlich die Chance, dann war dann halt mein Draftjahr, ich wurde auch eingeladen zur Combine und das war dann für mich auch nochmal so eine Bestätigung, okay, nee, ich bin definitiv ein Prospekt, ich gehörte zu den Talenten hier dazu, aber man kennt mich halt noch nicht so gut und ich muss die halt hier noch überzeugen. Und dann habe ich konnte es spüren halt, ja, also ich wusste zu dem Zeitpunkt auch, dass jetzt die Top 10 oder was auch immer Leute nicht hier sein werden, aber der ganze Rest, der sozusagen die Einladung bekommen hat, so, der ist nicht, also der ist hier, es gibt einen Grund, warum wir alle hier sind. Und da habe ich das Gefühl gehabt, so, da bin ich meinem Traum am nächsten dran, weil ich habe mich dort gut durchgesetzt, ich habe mich gut gefühlt, selbst als Ausländer, man kriegt halt immer weniger Chancen, du siehst halt den Ball halt nicht. Und aber aus dem, was ich bekommen habe, habe ich wirklich sehr viel gemacht und ich habe auch gemerkt, dann Coaches sind zu mir gekommen, Hubie Brown damals, das sind so Erinnerungen, das werde ich einfach nicht vergessen. So, und da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, so, hey, ich bin ein NBA-Spieler, ich gehöre hier dazu, ich werde hier erkannt von den Coaches, von den Spielern, keiner ist jetzt hier irgendwie so, was macht der denn hier oder so, und das war für mich damals richtig wichtig und ich habe mir auch schon eingebildet, dass, hey, vielleicht komme ich ja doch irgendwie in der zweiten Runde oder so durch und werd dann gedraftet. Also für mich war das schon mit am nächsten von der Erfahrung, aber vom Gefühl her, wo die Chance am besten gewesen wäre, wäre halt die 2 oder 3 Jahre davor, wo ich mich halt leider verletzt habe. Weil da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, oh, jetzt ist hier gerade ein krasser Hype. Und wenn ich mich dann für den Draft anmelde, früher schon, dann ähnlich wie Tony Parker das damals gemacht hat, dann hätte ich, glaube ich, wahrscheinlich eine Chance gehabt, gedraftet zu werden. Aber man weiß es nicht. Das ist sowieso, das hat mich auch jahrelang verfolgt und ich war auch lange sehr bitter, gerade auch in den ersten Jahren, wo du dann halt aus dem Draft halt raus bist und da ist dann immer noch so ein bisschen die Chance, ja, es gibt noch Spieler, die dann irgendwann aus Europa dann ziehen und die machen einen ganz guten Job in Europa und in den Nationalmannschaften und dann kriegen die doch einen NBA-Job. Ich hatte immer ganz lange noch Hoffnung gehabt, aber ich war auch zur gleichen Zeit sehr enttäuscht und verbittert, weil ich dann natürlich gesehen habe, Spieler, mit denen ich jetzt entweder gespielt habe, ob es ein Sascha Vujačić damals war in Italien, oder Spieler, die ich kennengelernt habe im Camp und gegen die ich gespielt habe, dass die dann halt, die haben dann halt Jobs bekommen. Ne? Also es ist dann, alle haben jetzt eine große Karriere hingelegt, mit denen ich jetzt irgendwie zu tun habe und mit denen ich mich verglichen habe zu der Zeit. Aber ich war schon sehr bitter. Da habe ich gesagt, Mann, vielleicht 3 Zentimeter mehr. Das ist das, was jeder Basketballer sagt, 4 Zentimeter mehr. Dann hätten die mich als wirklich ein Combo Guard gesehen. So bin ich nur ein Point Guard. Vielleicht bin ich dann zu klein und weiß nicht was. Das ist ja auch alles immer so krass, wie du geprofiled wirst. Und du musst halt schon da in diese Niche halt reinpassen. Ganz, 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 ganz schwer. Und ja, es war halt lange wirklich mein Traum, mein Ziel. Und ich war natürlich sehr enttäuscht und verbittert, als es dann nicht geklappt hat, dass ich gar nicht realisiert habe, hey, du bist aber trotzdem ein Profispieler und du machst dir dein Ding in Europa. Und also brauchst dich nicht zu verstecken. Das kam dann erst später.
Ja, du hast dann ein Ding in Europa gemacht, vor allem in erster Linie in Italien. Würdest du zustimmen, dass für Europa du mit deinem Repertoire, mit diesen unendlich vielen Moves aus dem Dribbling als scorender Combo Guard eigentlich deiner Zeit voraus warst? Oder anders formuliert, warst du der Prototyp eines Spielers, der erst 15 Jahre später in Serie gegangen ist?
Es ist so krass. Ich weiß nicht, ob es dieser Sommer ist, aber ich kriege die Frage öfters und ob es jetzt als Basler damals sind oder Journalisten, das ist diesen Sommer ist
Pass
echt
auf,
so
ich sag dir,
das
warum ich es so
Thema.
stelle. Weil Henrik Detmann hat das zu mir gesagt.
Ach so, okay. Ja, also hier ist, was ich denke. Und rückblickend natürlich. Ne? Damals wusste ich das nicht und damals habe ich das auch nicht verstanden. Ich war damals ein Spieler. Ich habe alles, was ich gemacht habe und wenn ich mich am wohlsten gefühlt, war instinktiv. Ne? Ich war kein Spieler, der sich hingesetzt hat und individuell an seinem Game gearbeitet hat. Der jetzt, oh, ich muss jetzt an meinem Ballhandling arbeiten. Das kam alles erst viel später, wirklich, wirklich viel, viel später. Und in der Nationalmannschaft, mein erster Sommer mit Detmann, habe ich halt gemerkt, ich bin nicht nur schneller als alle hier, sondern ich verarbeite das auch viel schneller. Also wenn der Ball kommt, wenn der Rebound da ist, ich sehe Nino schon, he's breaking out, ich kann ein paar spielen, wenn Pick and Roll kommt, das sind so Sachen, die mir intuitiv einfach gekommen sind, die da zu damaligen Zeit, das war, ich kann mich erinnern, als ich nach Griechenland gekommen bin, das war wirklich ein Kulturschock, weil das Spiel war so langsam und so ein Pound. Du schmeißt den Ball rein zu den Big Men, dann gibst du ein paar Cuts und dann darf der zur Arbeit gehen. Und dann, wenn der nichts bekommt, dann kickt er den raus, dann spielen die nochmal ein Pick and Roll und dann sind 20 Sekunden vorbei und du stehst dann im nächsten Passiert. Das war wirklich, und in Italien war es genau andersrum. Das Spiel war halt viel, viel schneller. Und ich hatte damals schon das Gefühl gehabt, dass ich immer so auf der, also sagen wir es mal so, damals war alles crazy und verrückt und wild, ja. Jetzt ist es alles normal, es ist vollkommen normal, es ist Stand. Ich kann mich erinnern, letzten Sommer habe ich die Nazi spielen sehen und ich war so, oh Mann, ey, wie geil. Die Jungs haben so viel Confidence, die rotzen rauf, weißt du, die kreieren. Die spielen, weißt du, die denken nicht darüber nach, die spielen hart, die unterstützen dich, weißt du, das ist so, zu meiner Zeit, die Hälfte der Sachen, die ich gemacht habe, oder wenn die Leute heute machen, es war mit einem, oh nein, warum hat er das, oh nein, aber wenn ich den dann reingemacht habe, oder der Assist, dann doch, oh, ey, coole Aktion, ey, cool, und das hat mich so gestört damals, und jetzt habe ich das Gefühl, das Spiel ist nicht nur schneller geworden, so, aber Fehler, also sind natürlich, ist wichtig, aber es wird nicht mehr so hart bestraft. Also der Margin für Error ist irgendwie viel größer, weil du nach hinten raus viel mehr rausholen kannst. Ja? Mehr Possessions, ja? Maudolo, ich habe ihn tanzen sehen, ich war so, Mann, das macht Spaß, weil ich fühle ihn, weil er instinktiv spielt. Genau das Gleiche würde ich auch machen. I'll play the exact same way. Ja? Das ist das, was die Verteidigung mir gibt. Aber früher war das immer ein bisschen problematisch. Man hat anders halt gespielt. Und ich glaube, jetzt ist das so ein bisschen rausgebrochen. Franz Wagner, auch jemand, der ist, wow. Wir hatten damals zu unserer Zeit keine, also Nino war fast und war wild, aber ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass der auch ganz viel gedrosselt war. Bei dem war das vielleicht auch so ein bisschen auch so eine Kopfsache so, weil wir halt auch mit unseren Coaches, wir wurden mehr gebremst damals und Deppmann war der Einzige, der so ein bisschen gesagt hat, hey, ich gebe dir zwei Regeln oder zwei Aufgaben so und den Rest du kannst du machen. Wir hatten natürlich auch die Offense, das Triangle, das ist so ein Selbstläufer, also da musst du jetzt halt wirklich nicht viel machen. Das fand ich auch cool so, dass du halt auch wirklich so aus dem Flow der Offense heraus so dann Entscheidungen triffst und am Ende war sowieso alles für Dirk, aber ich durfte das Spiel schnell machen. Ich glaube, meine Rule war, ich habe 3 oder 4 Sekunden, um über die Mittellinie zu kommen. Wenn ich vorne alleine bin und ich sehe, dann kann ich was machen. Oder wenn ich halt sehe, wir sind Überzahl, dann kann ich dann hier Henrik no look geben und so. Das sind alles Dinge, da hat mir Deppmann den Freiraum gegeben. Und es war ganz am Anfang ganz anders. Outlet, Pass auf den Flügel, Position einlösen, Swing, Early Entry, da, nochmal. Das war bei Deadman nicht so und da habe ich halt wirklich diese Freiheit halt auch gespürt und dann geht auch die Confidence hoch. Also es war dein Selbstvertrauen. Ich bin sowieso heute der Meinung, dass was Selbstvertrauen eigentlich alles ist. Also dein Skill, ja, und dein physische Attribute, okay. Aber hey, wenn du keine Confidence hast, wenn du dich das nicht zutraust oder so, Heiko Schafazi zum Beispiel, der unglaubliche Confidence. Und das macht, glaube ich, dann auch dann gute Spieler aus. Und ja, ich finde das heute cool, dass wir so spielen dürfen. Das hat mich damals gestört. Und wenn du mich jetzt so fragst, würde ich schon sagen, ich war meiner Zeit voraus. Ich würde mich heute viel wohler fühlen, wie der Basketball jetzt gespielt wird. Aber jetzt weiß man auch nicht, wenn ich jetzt so jung wäre, weil der Basketball entwickelt sich ja wieder weiter und never stops, ob ich dann vielleicht in der jetzigen Zeit auch schon wieder anders spielen würde. Who knows? Aber es ist interessant. Ich kriege das immer wieder und irgendwo insgeheim so, dann schmeichelt mich das. Dann ist, ah, cool, weißt du, so, die fand mich doch cool und mein Game war doch cool, weil es war immer ein bisschen schwierig für mich.
Du hast missverstanden. Oder viele
Ja,
haben dich und
jetzt.
dein Spiel missverstanden.
Ja, sehr, sehr sogar, genau. Und das war immer ein bisschen traurig, weil der Effort war da. Weißt du, ich habe es geliebt, ich habe dafür geblutet und so. Und auch wenn ich Fehler gemacht habe oder das, weißt du, so, ich war nie discouraged. Ja, ich habe immer, aber
Nee, du hast
wenn
immer hart
einem das immer,
verteidigt.
ja, immer hat verteidigt. Und so habe ich dann auch irgendwann in der Nationalmannschaft zum Beispiel, so habe ich meine Minuten bekommen. Ja, es gab Spiele, da habe ich mehr Minuten gespielt als Mieter. Weil ich einfach auf der Position halt lag da. Ja, und das haben wir dann gebraucht gegen Argentinien oder weiß ich nicht was so. Und das war cool. Nee, also es ist schon schön, aber auch die Zeit damals. Also es war auch cool, so jemand zu sein wie ich zu der damaligen Zeit. Und ich habe es mir ja auch nicht selber aus der Nase gezogen. Ich habe ja meinen Einfluss gehabt. Also es war das Ding mit Jordan an. Und dann wurde es ganz schnell Allen Iverson, Kobe. Und hast du nicht gehört? Daher kommt das ja alles, ne? Und man ist dann nur sein eigener Typ und macht so sein eigenes Ding daraus. Aber es ist cool, dass das jetzt heute, ja, Mann, das freut mich. Also wie gesagt, letzter Sommer Nationalmannschaft, die Jungs zu sehen und so, das hat echt Spaß gemacht. Weißt du, Mann, geil, so hätte ich da, so hätte ich geil, damals auch der Obst einfach, just let it fly, man, have fun, weißt du, play hard. Und das create, was du create, was dabei rauskommt und so, das finde ich total wichtig. Und das macht Basketball, das hat mich damals so zum Basketball auch so hingezogen, weil du hast einmal, es gibt die Regeln, ja, und dann gibt es natürlich den Skillset und die Attribute, aber alles, was dazwischen passiert, die Regeln ein bisschen bänden, das Kreative sein, ja, den mal austricksen, mal hier dem das eine denken lassen, aber dann das andere machen und so, dieses everything in between, das war für mich, was Basketball so interessant gemacht hat.
Wir sind jetzt schon beim Thema Nationalmannschaft und ich frage immer ganz gerne auch so nach Momenten in deiner Karriere. Was sind deine Gedanken an dein erstes Länderspiel? Du hast 69 gemacht und erinnerst du dich an dein erstes Länderspiel, Adler auf der Brust, Nationalhymne? Hast du da noch Gedanken?
Nee, ich erinnere mich gar nicht an mein erstes. Ich glaube, nee, das war. Das erste Spiel war dann Testspiel. Es kann sein, dass es vielleicht in Braunschweig war, oder nicht in Braunschweig, in Bamberg oder in Braunschweig der Super. Nee, ich kann mich gar nicht an mein erstes Spiel erinnern, aber der Gedanke, Adler auf der Brust und für Deutschland zu spielen oder so. Ich erinnere mich an die Zeit, ich bin Berliner Junge und so die Berliner Jungs, gerade auch im Basketball, wir sind sehr, sehr stolz. Ja, also wirklich sehr, sehr stolz. Die sagen, wir sind schon mehr Berliner als alles andere. Erst Berliner, dann Deutsch und dann auch was auch immer dein Hintergrund ist. Und das war für mich das Ultimative. Also das sozusagen ganz Deutschland zu repräsentieren und als Berliner Junge Adler auf der Brust. Also da war ich schon richtig stolz. Ich kann mich erinnern, natürlich, da ich mein Vater ist aus Nigeria und meine Mama aus Finnland, was natürlich auch immer so der Gedanke war, ja, wie wäre es, Nigeria aufzulaufen und oder Finnland oder so. Aber ich bin ja hier in Deutschland groß geworden und auch in der deutschen Basketballkultur. Und dann dieses ultimative Level zu erreichen, dass du jetzt auch für Deutschland dann spielst, das war schon krass. Also das war, weiß nicht, ich glaube, damals kam es so ein bisschen rüber, so oh, Sommer, wieder Nationalmannschaft und so. Aber jedes Mal, wenn wir da waren und das gemacht haben, du hast wirklich gemerkt, so, also jeder will auch hier sein. Das sind nicht immer vielleicht die besten Konditionen für Leute, hier zu sein, ja, auch als Profi oder ob du jetzt Verletzungen hast oder Vertragssituation. Aber wenn du die Möglichkeit hast, so, dann willst du das auf jeden Fall mitnehmen. Und das war schon geil, Mann. Das war gar keine Frage, so mit das Größte in meiner Karriere, den Adler auf der Brust zu haben.
WM 2002, Bronzemedaille. Du als 20-Jähriger, ein Riesenturnier. Dieser Dunk gegen Yao Ming lief rauf und runter. Was sind deine konkreten Erinnerungen an dieses Turnier?
Wie gesagt, der Dank an Yao Ming, auf jeden Fall. Was für mich, was da eigentlich krass war, der Dank selber nicht. Also ich kann mich an Spiel erinnern und in der ersten Halbzeit, ich bin irgendwie zum Korb und dann habe ich irgendwie so einen fancy Move gemacht und der hat den im Stehen, der ist noch nicht mal gesprungen, das hat mich so aufgeregt. Im Stehen hat er einfach meinen Ball so weggeblockt, so voll, so, oh Mann, ey. Also ich habe mich so richtig blamiert. Und in der zweiten Halbzeit Pick and Roll mit Dirk und ich habe die Baseline gesehen und ich wusste, ich kann jetzt kein fancy Layup machen. Ich muss das Ding jetzt durchziehen. Und im Kopf habe ich mir gesagt, ey, ich ziehe das jetzt durch. Ob er mich blockt, ob ich gefoult werde, ist mir egal. Ich zieh das jetzt einfach durch. Und hat geklappt. Ich dann mir noch ein technisches Foul, weil ich war wirklich so überrascht. Ich so, boah, yeah! Und dann natürlich dieses technische Foul, der man auf der Bank lacht. Mein erster Gedanke ist, oh nein, scheiße, ich habe ein technisches Foul bekommen. Hoffentlich nimmt er mich jetzt nicht raus. Aber er hat nur gelacht und mich im Spiel gelassen. Weißt du, okay, cool. Weil, wie gesagt, damals war halt, sobald du irgendwie was falsch gemacht hast oder irgendwie aus der Reihe getanzt hast, du wurdest sofort gebencht, sofort, weißt du, das war. Und der Erdmann war dann ein bisschen anders so. Der hat so ein bisschen, also ich will jetzt nicht für Showtime sagen, aber der war okay damit, ne? Also, dass du konntest schon so. Ich habe auch meine Stirnband gerockt und so. Das war bei anderen Trainern auch nicht so cool. Und der hat mich schon so mich sein lassen. Und dann nach dem Spiel gehen wir raus in den Katakomben und dann kommt Team USA. Und die sind so, yo, crazy dunk, dab mich ab und geben mir Props. Und ich bin so, wow. Also wirklich so vom einen, weil das sind meine Helden. Ja, das sind meine Heroes. Und die sagen jetzt zu mir, dass ich krass bin. Ich habe was Krasses gemacht. Ich bin ein guter Spieler und so. Das war das ultimative High. Und es hört irgendwie gar nicht auf. Und ich denke die ganze Zeit, warum feiern alle das so krass? Weil. Und ich habe zu Nino gesagt, war danach zu Nino und gesagt, warum feiern alles gerade so krass? Und yo, Dog, man, Nino, ey, mein Mister, Mann, du musst verstehen, das ist Yao Ming, mein Number One Draft Pick, der geht's in die NBA, jetzt 2,30 Meter groß, Mann, nobody has ever done that before. Verstehst du nicht, wie krass? Ja, aber Nino, du weißt doch, wir haben viel, viel krassere Dunks schon gehabt, Mann. Du und ich, du weißt, wie ist das? Ja, Mann, ich weiß, aber hey, wir sind National Stage. Und dann sehe ich das Highlight auf SportsCenter, ESPN. Und dann weißt du, okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Und dann bin ich auch wirklich angekommen und war ich so, wow, okay, das ist jetzt wirklich Next Level. Und dann gab es ein paar Tage später, oder ich weiß nicht mehr, wann das war, ich glaube, erst Ende des Turniers sind mit Nino unterwegs und glaube ich in der Mall oder so, oder waren abends irgendwie noch was essen. Wir hatten sehr, viel so Freizeit und Alleinzeit halt so für uns gehabt. Und dann sind wir bei Steak and Shake, hieß es, glaube ich, rein, so ein paar Milkshake, Pommes oder was auch immer und so. Und dann sitzen Paul Pierce und, oh fuck, warum blank ich jetzt auf seinen Namen? Elton Brand, glaube ich, Paul Pierce und Elton Brand sitzen da und rufen so: Hey, Team Germany, what up, komm zu uns. Und dann haben wir uns zu denen an den Tisch gesetzt. Und die hatten halt ein paar Ladies halt dort mit dem gehabt. Und Nino und ich nur so: Wow, das ist crazy, Mann. Paul Pierce und Elton Brand, Mann, die haben uns an den Tisch geholt, Mann. Und die sagen uns, wir spielen gut und wir sollen weiter hart arbeiten, dann kommen wir auch in die NBA. Wir haben die Chance und so. Das war wirklich das halt zu hören von The Truth. Und ich kann es gar nicht beschreiben. Bis heute noch ist das der größte Stamp of Approval, den ich jemals bekommen habe, so als Basketballer. So. Und es war Nino und ich. Ne? Es war wirklich so cool. Und dann halt auch mit der Mannschaft. Also ich konnte Dirk erleben. Es war halt für ihn, glaube ich, immer ein bisschen schwierig, mit uns, mit der Nationalmannschaft unterwegs zu sein, weil der Rest der Mannschaft ist so: Hey, wir verbringen den Sommer zusammen, wir kennen uns seit der Kindheit und wir haben, seitdem wir 12 sind, spielen wir zusammen Basketball und jetzt sind alle in anderen Vereinen und jetzt sind wir im Sommer, Reunion, yo, lass uns rausgehen, lass uns dies machen, lass uns auf Hotelzimmer gehen, Karten spielen. Du hattest halt so richtig diese Freundschaft und diesen Bond gehabt, so. Und ich dann als junges Küken probiere dann halt so ein bisschen so den Anschluss zu finden und da fand ich halt cool, Dirk so in seinem Element zu sehen. Also, abseits halt jetzt das Basketball und den Videos und so, nur wenn wir im Bus sind und der singt da rum und der reißt seine Witze und so und er ist einfach total so nett und herzlich und humble. Nino und ich haben uns die ganze Zeit mal gefragt: Ey, du bist ein NBA-Spieler, warum du trägst keine Ohrringe? Ich verstehe das nicht. Was, warum? What are you doing, Dirk? Wir konnten es damals nicht verstehen, dass der so humble ist, weißt du? Der war einfach und das war so sehr cooler Eindruck und für mich ein wichtiger Moment auch, weißt du, so jemanden auf so einem hohen Level zu sehen, auch zu sehen, wie er on a day-to-day-basis ist. Und die Erfahrung konnte ich halt machen am ersten Sommer in der Nationalmannschaft. Und es war echt nice. Also das wird bleiben.
Jetzt fliegen wir hier durch. Das ist wahnsinnig interessant. Ich glaube, wir müssen fast schon den Sprung mal in die Gegenwart machen. Erzähl
Ja.
uns von Little Rookie.
Little Rookie, okay, Little Rookie. Ein Basketball-Skill-Development-Programm. Im Prinzip ist es die Hausaufgaben-Nachhilfe.
Von dir, von Miss Anhaldin, das müssen wir ja dazu sagen.
Von Misan, genau. Also, ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Angefangen hat es so 3, 4 Jahre, glaube ich, nach meiner Karriere, wo es dann halt, also dann war es dann wirklich so: Okay, jetzt ist Schluss, hier geht es jetzt auch nicht mehr weiter. Ich habe auch keine Lust mehr, der Körper macht auch nicht mehr mit. Und ich habe ein bisschen gebraucht, so wirklich diesen Schlussstrich auch zu ziehen. Weil, also ihr kennt das ja auch, so als Basketballer, man wünscht sich natürlich so die perfekte Karriere und man möchte gerne selber entscheiden können, wann es zu Ende geht, wo es zu Ende geht. Und das war halt bei mir wirklich nie der Fall. Also schon von Anfang und Beginn meiner Karriere war ich ein Journeyman. Also ich habe in vielen verschiedenen Teams gespielt, in vielen Ländern, Städten und nie so wirklich Kontrolle über meine Karriere gehabt. Und damit kam natürlich dann der große Frust, als ich dann realisieren musste: Okay, hier geht es jetzt wirklich nicht weiter. Wollte ich eine lange Zeit lang auch nichts mit dem Basketball zu tun haben. Also ich war eigentlich komplett weg vom Basketball. So auch die Zeit, wo es dann ein bisschen mit der Musik dann auch dann losging. Aber nicht jetzt wirklich, dass jetzt Musik jetzt so mein Ersatz war oder dass ich das dann mit dem Basketball ausgetauscht habe, sondern ich hatte einen richtigen Hass auf Basketball gehabt. Also es war wirklich so wie so ein persönlicher Breakup mit einer Freundin, mit der du gedacht hast, die wirst du heiraten und mit der wirst du Kinder haben und alles. So war Basketball und mein Karriereende für mich. Und ich habe echt 1, 2 Jahre dran geknabbert. Ich habe kein Basketball geguckt, Freundeskreis auch, wollte nichts wissen, Bundesliga und Nationalmannschaft und alles, was mit Europa zu tun hat, sowieso nicht. keine Trainer. Ich habe auch meine ganzen, das ist auch eine Sache, Basketball ist zu Ende, aber Basketball geht natürlich weiter, ne? Deine ganzen Kontakte, dein ganzes Networking, alles das, was du dir ja über die Jahre so aufgebaut hast und alles hast, es habe ich wirklich einfach in den Sand gesetzt. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Nein, danke, es hat wirklich lange gedauert. Und durch Zufall wurde das wieder in mir entfacht. Und zwar hatte ich einen Request bekommen von einem Freund, der Freund, sein Sohn. Damals bei Tusli gespielt, also auch noch die Connection. Ah, Tusli, der Verein, wo es damals bei mir dann halt so mit Basketball so richtig losging. Ah, dachte, ah, okay, cool. Die wollten gerne so ein paar Einzelstunden haben. Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch nie an Trainer sein oder eine Mannschaft übernehmen oder irgendwie mal reinzugehen gedacht. Aber so eine Einzelstunde, so ein Einzeltraining mal geben, jemandem ein bisschen was zeigen, fand ich ganz interessant. Und ich habe dann eine Stunde oder anderthalb Stunden gemacht und ich habe, das war mein erstes Training. Jetzt bin ich kein Spieler mehr, jetzt bin ich ein Trainer, ein Coach. Ich habe mir einen Trainingsplan aufgemacht, okay, wir fangen hiermit an, wir machen dies, machen das. So habe ich mir von Dirk Baumann damals angeguckt, so abgeguckt, so einen Zettel. Dann habe ich dann so in meine Shorts, habe ich den dann gesteckt, das ging dann so zur Hälfte raus. Ich war so richtig cool. Ich hatte zwar keine Trillerpfeife, aber ich hatte jetzt schon so mein Trainingsplan ready. Dann habe ich gemerkt, was machst du denn? Die haben die ersten Übungen angefangen, dann habe ich gemerkt, okay, der ist noch gar nicht auf dem Level und so, ich jetzt hier runter, der hatte auch total so, oh mein Gott, Nisa Nikabate hier. Den Moment, also erstmal sowieso auch das Eis brechen. Und dann habe ich gemerkt, in den anderthalb Stunden, wie Spaß das macht, weil ich hab ihn erreicht. Wir haben jetzt so eine Connection und wir teilen gerade was. Und ich merke so, das ist, it's beyond basketball. Es ist jetzt wieder so, ah, das ist Passion, das ist Leidenschaft, was, mein Herz geht wieder. Und so kam es, dass ich sozusagen für mich, weil ich ja alle Wege zugemacht habe, ja, also was so irgendwie was mit Basketball zu tun, ob es jetzt ein Spielerberater, Trainer, egal was man mit Basketball zu tun hat oder so, ich habe zu allem Nein und Tschüss. Und das war so eine Nische, die ich zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht in Deutschland gab. Schon gesagt habe, okay, das ist interessant, weil ich war damals schon immer fasziniert, wie die NBA-Spieler das machen, weil Einzeltraining bei uns war schon immer ein Thema, aber es war eher ein Hintergrund. Und Einzeltraining war mehr, damit der Fokus lag dann mehr, okay, es ist eigentlich kein Einzeltraining, es ist Wurftraining. Es ist der Tag heute 3x10 und dann 3x10 mit Dribbling und dann ein paar Freiwürfe oder sowas. Das war so damals Standard Einzeltraining. Und bei NBA-Spielen habe ich halt oft gesehen, du hast halt auch Footage halt gehabt, wie die dann halt dann auch alleine trainieren. Dann siehst du, die arbeiten an ihren Moves und so. Und das ist alles nicht immer Full Speed. Das war auch eine Sache. Also du merkst, da kamen so viele Sachen auf einmal wieder zusammen und es hat total Sinn gemacht. Und ich so, ey, das muss ich hier machen. So, das ist so, das verstehe ich. Daran bin ich interessiert. Und dann fing ich halt an, erstmal halt nur mit ihm zu arbeiten und dann bin ich überhaupt in das Feld halt reingegangen. Weil ganz am Anfang, mir hat alles gefehlt. Mir hat die Terminologie gefehlt, ja, ich hatte auch keine richtigen Trainingskonzepte. Und dadurch, dass ich halt gemerkt habe, hey, das mit jungen Kids arbeiten, so dass mir das gut tut, hatte dann auch noch die pädagogische Komponente. Also das war alles neu für mich und ich habe so richtig gemerkt, wow, so hier ist was, so hier ist was, hier kann ich einen Beitrag leisten und ich merke, ich kann hier einen Unterschied machen. So. Und das fand ich total interessant. Und gleichzeitig, ich habe meine Leidenschaft wieder zurück. Ja? Ich bin jetzt nicht mehr der Spieler, aber ich bewege mich wie der Spieler. Ich geb das weiter und ich habe jetzt Best of both worlds. Ich habe einmal die Perspektive vom Spieler und ich lerne das jetzt gerade, wie es ist, ein Trainer zu sein, also zu vermitteln und zu teachen, beizubringen. Ja? Und es war so, wow, das ist was komplett Neues hier und ich bin in den ersten 2 Jahren da total aufgegangen. Und natürlich gab es dann Hindernisse und es war schwierig, auch dann hier im deutschen Basketball. Es war noch nicht so anerkannt und mit den Kids, mit denen ich anfangs gearbeitet habe, die haben alle bei sich in den Vereinen gespielt und dann gab es da manchmal Komplikationen und dann gab es Konflikte und so. Es war nicht einfach so in diese Welt einzutreten und dann damit dann auch dann hier so in Deutschland, kann in Berlin durchzubrechen. Und jetzt, ein paar Jahre später, ist das voll ein Ding. Und es gibt jetzt die ersten Profiteams, die jetzt auch mittlerweile so Skill Development Coaches implementieren in deren Programm. Also es geht alles in die Richtung hin. Das freut mich. Ich finde das, das ist eine coole Sache. Das war damals schwierig, da reinzubrechen, aber die Leidenschaft und halt der Basketball in Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, hat mich wieder geflasht. Weil irgendwo bin ich bin jetzt wieder du. Ja, aber jetzt mit dem Wissen von mir kann ich mich jetzt in dich reinversetzen. So. Und ich finde das interessant. Jeder Spieler ist auch anders, ist wirklich, ist eine coole Sache. Und das gab es damals nicht. Und auch diesen Aspekt von, ja, wir sind ein Mannschaftssport, ja, aber was kann ich für mich individuell verbessern oder dazu bringt, damit ich der Mannschaft noch einen besseren Beitrag, für die Mannschaft einen besseren Beitrag leisten kann. So. Und das war damals halt nicht so. Und jetzt sind wir da gerade. Und das ist natürlich, das freut mich, dass das jetzt so gut klappt und dass dafür das jetzt auch, dass es akzeptiert ist. Also es ist anerkannt, es ist akzeptiert und mittlerweile wird jetzt auch schon in einigen Orten auch so gearbeitet. Und das freut mich, das macht mich happy.
Little Rookies.
Ja.
Little
Little Rookies.
Rookies. Genau.
Eine Frage noch, wenn
Ja.
du da jetzt beobachtet wirst von Profiklubs zum Beispiel, da könnte doch einer vielleicht so ein Manager mal sagen, ey, ich rufe mal den Misan an, der könnte doch eigentlich
Ja,
für
schon.
uns arbeiten, ne? Hättest du Bock
Ja.
auf Vereine, Funktionär sein, Coach zu sein, Nachwuchsbereich, Assistant Coach, wäre das was, wo du sagst, eigentlich hätte
Sehr
ich
gute
Bock, da
Frage.
in den Profibereich zu kommen?
Sehr gute Frage. Und das war tatsächlich in den letzten Jahren ist immer wieder Thema. Also ich wurde auch schon approached von verschiedenen Profivereinen, die ich halt mit mir eine Zusammenarbeit vorstellen kann. Momentan mache ich das halt auf lokaler Ebene, dass ich halt so mit einzelnen Vereinen in Kooperation bin und die halt ein bisschen unterstütze, denen aushelfe. Aber in den Spielbetrieb, ja, jetzt reinzugehen, ob es jetzt ein Assistant Coach ist oder Head Coach oder einfach eine Mannschaft zu betreuen, ist für mich zu wenig und zur gleichen Zeit zu viel. Ich finde gerade das interessant, dieses individuelle oder kleine Gruppen, besser gesagt, es ist unabhängig von was im Verein läuft oder was jetzt gerade dort praktiziert wird. Ich habe mir, die Wochenenden sind natürlich für mich wichtig. Ich weiß halt, wie so ein Zyklus und der Turnus halt ist, auch im Jugendbasketball. Und da habe ich halt gemerkt, dass da würde ich mich nicht, glaube ich, nicht so wohlfühlen, als ich das mache, was ich jetzt halt mache. Klar gibt es die Option, genau das halt in einem großen Verein zu machen und einem Profiverein, der halt auch eine Profimannschaft hat. Und das dann halt zu übernehmen, das würde aber für mich bedeuten, eventuell dann aus Berlin ausziehen, wieder halt neues Chapter, eine neue Reise zu beginnen. Und das ist jetzt für mich ein bisschen schwieriger, dieses Commitment zu geben oder zu machen, weil ich natürlich jetzt auch hier in Berlin, ich habe Familie und wir haben uns das hier alles jetzt hier auch natürlich aufgebaut und sind es am Weiteren am Aufbauen. Da stelle ich mir das wirklich schwer vor, da nochmal so rauszubrechen und das jetzt zu verfolgen. Ich meine, wenn jetzt das NBA-Team kommen würde und sagen, hey, wir brauchen hier ein bisschen mehr Jugendarbeit, muss ein bisschen was gemacht werden, das wäre natürlich wieder was anderes. Aber auch das, da muss man sich natürlich gucken, ob das passt. Als Beispiel Yassin Itbi, der ist jetzt aktuell. Doch, das darf ich glaube ich sagen. Der ist Scout für die Charlotte Hornets. Und der hat auch schon immer viel halt so mit Player Development und Recruitment für Prospects zu tun gehabt. Und ist da also wirklich sehr gut drin. Ne? Und mittlerweile, er macht es zwar von zu Hause aus, aber er arbeitet halt mit oder für die Charlotte Hornets und ist da bei denen als Recruit und Scout unterwegs. Also die Möglichkeiten sind definitiv da. Aber jetzt, wo ich mich gerade befinde, ist es doch schwierig, da jetzt rauszukommen. Also ich habe das sozusagen jetzt als, ich kenne das als Profi. Eine Saison spielst du hier, dann Sachen packen, dann bist du 2 Jahre da und dann mal wieder für ein Jahr hier oder so. Aber darauf habe ich keinen Bock mehr. Die müssen jetzt alle im Sommer, kommen die alle zu mir. Und das muss reichen.
Okay.
Ich mach Camps, ich bin in den Ferien bin ich oft unterwegs und mache Clinics. Also das schon. Ich will natürlich auch rumkommen. Ich will das auch weitergeben. Ich will mich austauschen, weil das ist nochmal eine Sache, die mir auch im deutschen Basketball fehlt. Dieses Sharing, dieses Teilen und Austauschen, weißt du, und ein bisschen auch kritisieren und dass man einfach so ein bisschen vorankommt. Ich habe nur das Gefühl, in Deutschland Basketball, oder vielleicht also nicht, dass ich das bin, aber es ist auch nur mir so widerfahren, aber du bist bei dem einen Trainer, da lernst du halt das eine, der gibt aber nicht so gerne seine Tricks oder seine Philosophien weiter, weil der hat es so gelernt, der möchte nicht, dass jemand anders das auch so macht, weil der dann irgendwie auch besser werden kann oder was auch immer die Motivation dahinter steckt. Aber ich habe das Gefühl, es hat mir immer mehr geholfen, humble zu sein und auf jemanden zuzugehen oder mich auf was einzulassen, anstatt von vornherein halt zu sagen, so, nee, wir machen das so seit 1900, weiß nicht was. Und das hat bisher immer so funktioniert und deswegen werden wir das jetzt auch immer so weitermachen. Ja, aber ich denke, das wird auch mit der Zeit kommen. Wir sind halt in Deutschland mit dem Basketball ein bisschen langsamer vielleicht. Aber ich bin zuversichtlich.
Vielleicht bringt ja ein Erfolg der deutschen Nationalmannschaft bei der WM was und wir werden offener für gute Ideen und
Ja,
auch
ja.
Ideen von dir, von Misan Haldin.
Ja, immer. Also ich bin auf jeden Fall da.
Super.
Ja.
Ja, Misan, vielen, vielen
Warte mal ganz
herzlichen
kurz.
Dank.
Eine Sekunde.
Ja.
Susu? Mommy's not here. She went grocery shopping. She'll be back in an hour, okay? I'm still doing my interview, okay? I'll be right with you. All right? Wanna say hello? Hello?
Hey.
Hallo. Hi.
Wir sehen nur so schlimm aus, wir sind gar nicht schlimm.
You want to ask me something? What? Okay, give me 2 minutes. I'm almost done, all right? I'll be right there. You did something? What is that? Just give me a second. I'll be right there, okay?
Ja.
Du musst dich jetzt um deine familiären Aufgaben kümmern.
Ja, jetzt fängt's an.
Jetzt kommt die nächste
Und die kommen
Challenge.
auch dann immer gleichzeitig, ne? Ist nicht abwechselnd die eine mit dem einen Problem und dann später die andere mit dem anderen Problem, sondern beide gleichzeitig.
So soll es
Und dann muss
sein.
man sich aufteilen.
Umso mehr bedanken
Nee,
wir uns
alles
für
gut.
deine
Ja,
Zeit. Ne? Das ist toll, dass du dir Zeit
gerne. Hat
genommen
Spaß
hast.
gemacht.
Wir möchten, dass deine Ziele alle in Erfüllung gehen. Das ist ganz wichtig. Du bist ja mit
Dankeschön.
Jugendlichen unterwegs und das ist ganz wichtig, da auch positive Energie weiterzugeben an die Jungs und Mädels. Das ist
Yes,
echt
ja.
wichtig, gerade in unserer Gesellschaft. Und bleib gesund. Das ist auch ganz wichtig. Ne?
Dankeschön. Vielen Dank. War eine
Schön,
coole
dass du dabei
Runde. Hat echt Spaß gemacht. Ich
bist. Uns
bedanke
auch.
mich auch für die Fragen. Die Fragen waren cool. Und ich hoffe, dass es das ein Podcast ist, der auch bei den Zuschauern oder Zuhörern gut ankommen wird. War auf jeden Fall eine coole Runde. Vielen Dank, Jungs.
Und
Also davon gehe ich fest aus.
nächstes Mal reden wir unbedingt über deine Frisur. Das haben wir heute gar nicht geschafft. Ne? Jetzt hat er eine
Ja,
Glatze.
ich hab da schon ein paar Ideen für nächstes Mal.
In diesem Sinne. Hol dann spielst du auch Gitarre für
Alles
uns,
klar.
einen Song für Stefan Koch und dann sehen wir
Wir machen alles.
uns.
Komplette Programm. Alles klar, Jungs.
In diesem
Macht's gut.
Sinne.
Vielen Dank.
Nisa, alles gut.
Jo,
Hoffentlich bis
bis
bald.
dann.
Ciao. Bald.
Ciao, ciao.
Das war die Folge mit Misan Aldin bei Talking Basketball. Stefan, mach's gut.
Olli, du auch.
Und ihr da draußen auch und bleibt gesund.